Das heißt, der Staat ermöglicht uns schon als Bürger, ja, selbst zu entscheiden, wie wir Konflikte lösen. Aber die Frage ist, wo sind die Grenzen?
Müsste man dann bei Paralleljustiz nicht tatsächlich darüber nachdenken, ob hier nicht eine konkurrierende Normativität in der Gesellschaft entsteht? Und zwar sowohl bei den Traditionsverbänden, über die Sie eingangs gesprochen haben, als auch bei Facebook. Sie hören den Podcast Auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio und ich unterhalte mich heute mit Mimosa Bichiri, einer Doktorandin des Forschungskollegs, und wir werden ihr Gelegenheit geben, in ihre Arbeit einzuführen, sozusagen einen Blick in den Maschinenraum der Wissensproduktion zu werfen. Und es handelt sich dabei um ein sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema informelle Paralleljustiz. Frau Bichiri, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Bonner Forschungskolleg Normative Gesellschaftsgrundlagen und Sie beschäftigen sich seit einiger Zeit mit einem spannenden Thema. Es geht um Paralleljustiz. Da werden viele wach, weil sie die Einheit des Rechtsstaates gefährdet sehen, weil sie an islamische Friedensrichter denken, weniger an Schiedsgerichte. Und sie haben das Thema auch etwas konzentriert auf informelle Paralleljustiz. Also um etwas, was nicht förmlich neben dem Rechtsstaat steht und von ihm sozusagen erwartet oder rezipiert wird. Vielleicht können Sie uns eingangs mal erklären, was bedeutet eigentlich informelle Paralleljustiz und wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Also die Thematik, die wird ja auch gerne in der medialen Öffentlichkeit besprochen und regt natürlich für viel Aufsehen, weil es eine Thematik ist, die die Gesellschaft beschäftigt. Also hier fragen wir uns, ob es das überhaupt geben kann, darf und in welchen Bereichen es in der Gesellschaft auftaucht. Paralleljustiz, das Wort Paralleljustiz hat ja auch eine negative Konnotation, weil es sich ja um etwas handelt, was sozusagen parallel neben dem Staat abläuft. Und das Thema hat mich deswegen interessiert, weil es natürlich mit Gespenstern sozusagen in Zusammenhang steht und man als Jurist oder Juristin sehr schnell auf das Rechtsprechungsmonopol kommt, das Gewaltmonopol des Staates, und da natürlich interessant ist, wie man das ja juristisch beurteilen kann. Und wie Sie sagten, könnte natürlich unter Paralleljustiz auch die formalisierte Form, also die staatlich anerkannte Form der Kirchengerichtsbarkeit oder der Schiedsgerichtsbarkeiten fallen. Und mir war es ein Anliegen, mal ein bisschen System da reinzubringen und zu schauen, naja, was sind die Kennzeichen der informellen Paralleljustiz und was der Schiedsgerichtsbarkeit beispielsweise.
Erklären Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, was kann man sich darunter vorstellen unter informelle Paralleljustiz? Was sind das für Leute? Was machen die?
Also es handelt sich sozusagen um eine Form der privaten Gerichtsbarkeit. Paralleljustiz, der Begriff gefällt mir so nicht. Am liebsten würde ich angelehnt an eine Studie von Hatem Elisi Konfliktregulierung dazu sagen, weil Parallelität und Justiz, damit bringt man natürlich die staatliche Gerichtsbarkeit wieder irgendwie ins Spiel. Und das ist es nicht. Also es handelt sich bei der informellen Konfliktregulierung um eine private Gerichtsbarkeit, in isolierten Gemeinschaften in der Gesellschaft, sei es religiös motiviert oder einfach nur kulturell motiviert, Streit geschlichtet wird. Letzten Endes durch religiöse Oberhäupter, wie zum Beispiel Imame, oder aber auch Familienoberhäupter, die sozusagen mit dieser Autorität, die sie innehaben, oftmals familienrechtliche Streitigkeiten schlichten.
Da denkt man sofort an irgendwelche Clans, die natürlich nicht die staatliche Justiz in Anspruch nehmen, die aber eine stark patriarchalische Struktur haben, wie wir das geschichtlich aus Großfamilien kennen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber in manchen Teilen der Gesellschaft scheint das ja eine Rolle zu spielen. Kann man das als Justiz überhaupt bezeichnen? Also Sie haben gesagt, der Begriff Paralleljustiz ist eh nicht der Begriff Ihrer Wahl. Aber ist diese Streitschlichtung, diese Konfliktschlichtung, ist sie etwas, was zur grundrechtlichen Freiheitssphäre gehört? Ich lasse den Staat außen vor, das ist eine der Botschaften der Grundrechte. Oder ist das eine Gefährdung des staatlichen Gewaltmonopols? Muss man so eine Abschließung von Subkulturen befürchten, die den Staat überhaupt da nicht reinleuchten lassen? Ist das etwas grundrechtlich Begrüßenswertes oder ist es etwas rechtsstaatlich Bedenkliches?
Ja, das ist wieder aus juristischer Sicht so zu beantworten, es kommt darauf an. Also wir müssen uns natürlich angucken, welche Fälle sind davon betroffen und es gibt verschiedene Ausprägungen davon. Wir kennen die Selbstjustiz, die vielleicht die extreme Variante davon ist oder das, was quasi der Ausfluss davon sein kann, indem einfach Gewalt ausgeübt wird und Gewalt durchgesetzt wird neben dem Staat. Da greift das staatliche Gewaltmonopol und wir befinden uns in einer modernen Gesellschaft. Das heißt, hier greifen die strafrechtlichen Normen. Auf der anderen Seite haben wir aber Grauzonen. Also die meisten Fälle, die quasi informell geschlichtet werden, sind Fälle aus dem Familienrecht. Der Fall der limping marriages, also hinkenden Ehen oder besser gesagt hinkende Scheidungen eigentlich, weil es sind Fälle, die bekannt geworden sind, in denen sich Frauen zivilrechtlich scheiden lassen und somit eigentlich zivilrechtlich wieder einen Anspruch haben auf Ehe. Aber durch diesen sozialen Druck in diesen isolierten Gemeinschaften das nicht machen können. Sie brauchen also ein Scheidungszertifikat, meistens von Imamen, der sie dann religiös scheidet. Und das meines Erachtens stellt definitiv ein Problem auch des Rechtsstaates dar, weil wir müssen uns überlegen, wie viel Einfluss hat der Staat in der Gesellschaft, aber wie viel Gesellschaft lässt der Staat auch wiederum zu auf der anderen Seite. Und da muss man gucken, was sagt die Rechtsdogmatik, aber vielleicht auch, wenn die Rechtsdogmatik nicht so viel hergibt, wie kann man das vielleicht rechtstheoretisch beleuchten?
Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, aber zunächst einmal die Frage, das, was Sie gerade geschildert haben, man braucht eine Anerkennung des Imams. Ist das nicht eine Parallele zu dem, was wir im Kontinentaleuropa schon lange kennen? Nämlich schon bei Heinrich VIII. War das Problem und führte zur Gründung der anglikanischen Kirche. Der Vatikan musste immer die Ehe für nichtig erklären, weil sonst ja katholisch gesehen ein Ehehindernis bestand. Weil das, was Gott zusammengefügt hatte, das konnte der Mensch nicht trennen. Und also eigentlich müsste uns das sehr vertraut sein, geschichtlich gesehen. Ist das ein Stück weit neue Koevolution von einer religiösen Normativität und einer staatlich-weltlichen Normativität? Holt der Islam das nach, was unsere christlichen Konfessionen über Jahrhunderte an Ausdifferenzierung mitgemacht haben?
Also das muss man natürlich historisch auch einordnen. Und Sie haben vollkommen recht, wir kennen das in Europa auch. Wir kennen das auch in anderen Staaten, also nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel im Kosovo und Albanien, wo es natürlich auch ein Gewohnheitsrecht gibt, was immer noch heutzutage neben dem staatlichen Recht benutzt wird. Die Frage ist, ob man das als islamisches Phänomen bezeichnet. Und da würde ich vorsichtig sein. Also als allererstes, es gibt nicht den Islam, weil es natürlich verschiedene Strömungen gibt. Es ist kein Phänomen, was einer Ethnie oder einer Religion zugeordnet werden kann. Aber Es kommen natürlich mehr Fälle zutage, in denen der arabisch oder muslimische Hintergrund eine Rolle spielt. Und das hat natürlich auch wiederum historische Gründe, weil in den meisten isolierten Gesellschaftsformen oder Gesellschaftsteilen, in denen die informelle Konfliktregulierung vorkommt, ist das mangelnde Vertrauen in staatlichen Institutionen eigentlich der Grund, warum man weiter an diese ja außerrechtlichen Normen oder vielleicht auch Rechtsnormen festhält. Und der Grund liegt meistens in den historischen Erfahrungen in dem jeweiligen Heimatland. Also wenn es keine staatlichen Strukturen gab oder es einen Staat gab, der aber keine Ordnungsfunktion übernommen hat, dann ist die Institution der Familie oder auch der Imam die Institution, der man vertraut.
Das ist ja, glaube ich, häufig so ein Denkmuster, dass das, was traditionell uns unvertraut ist oder fremd erscheint, dass wir das mit einem religiösen Etikett versehen. Weil Religion, das ist so ein Großbegriff, unter dem wir alles Mögliche subsumieren, dann haben wir eine Vorstellung. Mhm. Dann denken wir an die Katholiken und dann denken wir an das religiöse Scheidungsrecht und dann haben wir schon sofort eine Vorstellung. Das, was Sie jetzt zum Ausdruck bringen, ist ja, dass Sie sich da vorsichtiger nähern und traditionelle Konfliktschlichtungen sehen. Die können religiöse Ursprünge und Impulse aufweisen. Sie können aber genauso gut nicht religiös sein oder das Religiöse, sagen wir mal, nur als Oberfläche mitführen. Ob dann der islamische Friedensrichter, ob es dem wirklich dann so sehr um religiöse Gehalte geht oder ob der nicht einfach seinen Job macht, wenn man das mal so sagen darf, und das aus einem gewissen Traditionsverständnis heraus entscheidet. Traditionelle Formen der Konfliktschlichtung, müssen wir eigentlich in einem offenen Verfassungsstaat nicht prinzipiell freundlich dem gegenüber sein? Also das Grundgesetz gilt ja auch als religiös neutral, wohlwollend neutral sogar. Also wenn die Gesellschaft selbst etwas regelt, Subsidiarität, ist dann der Staat nicht sogar ein Stück weit, gibt gewiss Grenzen, aber ist er nicht ein Stück weit sogar gehalten, dem positiv gegenüberzustehen?
Ich denke, damit haben Sie auch einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Also wenn es religiös motiviert sein sollte, dann haben wir auf der Seite der sogenannten Friedensrichter auch Artikel 4 Grundgesetz stehen, also die Religionsfreiheit und auch auf der Seite der Beteiligten. Das heißt, der Staat ermöglicht uns schon als Bürger selbst zu entscheiden, wie wir Konflikte lösen. Und dann natürlich auch die Privatautonomie in Artikel 2 Grundgesetz, die ja quasi eine Institution ist, die uns so viel privatrechtlich einen Freiraum schafft, dass wir selbst entscheiden können, ob wir denn auch staatliche Gerichte in Anspruch nehmen wollen. Also wenn wir auf Recht verzichten können, dann können wir natürlich auch auf das Recht verzichten, zu staatlichen Gerichten zu gehen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber die Frage ist, wo sind die Grenzen? Also wenn wir uns Artikel 79.3 Grundgesetz angucken, die Ewigkeitsgarantie, dort dann natürlich der Verweis auf Artikel 20 Grundgesetz. Die Rechtsprechung muss nicht so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Keine Frage, wir haben alternative Streitbeilegungsmechanismen, aber die staatliche Gerichtsbarkeit steht im Zentrum des Rechtssystems. Und im Gegensatz zu anderen Streitbeilegungsmechanismen hat die staatliche Gerichtsbarkeit sozusagen, ist sie an Recht und Gesetz gebunden. Und es gibt eine Öffentlichkeitsbeteiligung, wir haben eine Anschlussfähigkeit, wir haben die Möglichkeit, Recht fortzubilden. Und das alles andere, was es da sozusagen in der Peripherie gibt, ermöglicht das nicht.
Ja, Sie haben gerade selbst Grenzen angesprochen und jetzt auf Artikel 20 des Grundgesetzes verwiesen, also auf die Staatsstrukturprinzipien, insbesondere vielleicht auf den Rechtsstaat. Wir kennen ja aus Konfliktfällen etwa im internationalen Privatrecht wenn es um die Anerkennung etwa von oder die Nicht-Anerkennung von Zwangsehen geht, kennen wir den Ordre Public. Das ist ja etwas Ähnliches, sage ich mal vorsichtig, wie die Verfassungsidentität. Also das ist der normative Grundbestand, der auch im völkerrechtsfreundlichen Umgang mit einer fremden Rechtsordnung auf eine Grenze stößt. Also das heißt, wenn die fremde Rechtsordnung eine Zwangsehe Minderjähriger anerkennt, dann verweigern wir uns dennoch, das hier bei uns anzuerkennen. Dahinter steht ja auch eine gewisse Personalitätsvorstellung, eine letztlich unsere Würdevorstellung. Wir sagen, dass die minderjährige Frau ist noch gar nicht autonom entscheidungsfähig. Und deshalb erkennen wir diese Ehe nicht an. Da steht unser verfassungsrechtliches Menschenbild hinter. Sie haben in Ihrer Arbeit auch etwas angesprochen, wenn zum Beispiel die informelle Paralleljustiz sich selbst vor staatlichen Einflüssen abschirmen will, indem Zeugenaussagen vor einem staatlichen Gericht verhindert werden, mit welchen Mitteln auch immer, da müsste man nochmal gesondert drüber nachdenken. Aber dann gibt es natürlich Reibungspunkte zwischen dieser idyllischen Beschreibung, das ist doch ein subsidiäres Konfliktschlichtungssystem, grundrechtlich geschützt. Aber dann wird ja der Rechtsstaat bedroht, aber immer auch ein Stück weit die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, also die Personalität in unserem Rechtssinne. Und da hört, sagen wir mal, unsere wohlwollende Neutralität ja ein Stück weit auch auf, wenn es ums Eingemachte geht, also um das Personsein des Menschen geht. Arbeiten Sie diese Grenze raus und wie macht sich das im Einzelfall eigentlich dann bemerkbar? Wo sagen Sie nein? Wo muss die Paralleljustiz möglicherweise staatlich unterbunden werden? Wo muss der Staat hineinleuchten in einen Bereich, der mit dem Staat gar nichts zu tun haben will?
Ja, Sie haben hineinleuchten gesagt und ich denke, das ist das richtige Wort dafür. Klar, also die Grenzen im Strafrecht, sobald die Aufklärung eines Falles begrenzt wird durch oder versucht wird zu unterlaufen durch die Friedensrichter, dann muss der Staat eingreifen. Dafür hat er auch strafrechtlich sozusagen Normen an die Hand bekommen, indem er das tun kann. Die Frage ist aber, ja, welche weiteren Eingriffsmöglichkeiten haben wir? Also zum Beispiel, klar, wir haben Aussagedelikte, wir haben die Strafvereitelung. Das sind alles Möglichkeiten, da einzugreifen. Aber was ist denn in den zivilrechtlichen Fällen sozusagen, in denen wir das vielleicht in dem Sinne nicht haben? Also grundsätzlich wäre ein Schiedsspruch eines informellen Friedensrichters voll überprüfbar vor Gericht. Aber es kommt eben nicht zu Gericht und da muss die Taschenlampe, die staatliche, angemacht werden, um quasi da rein zu gucken und zu schauen, naja, okay, sind denn hier vielleicht Rechte Dritter berührt? Und das ist meines Erachtens der Fall, wenn auch gegen Artikel 3 Grundgesetz verstoßen wird. Also wenn wir hier eine Geschlechterdiskriminierung haben. Sie haben gerade eben die öffentliche Ordnung angesprochen, also Ordre Public Grundsatz, den kennen wir nicht nur aus dem IPR. In so einer Form gibt es den auch nicht im innerstaatlichen Recht, aber wir kennen alle ordnungsbehördliche, den Schutz quasi der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung im Polizei- und Ordnungsrecht. Und da könnte man vielleicht einen Anknüpfungspunkt sehen, also und sagen, naja, dort sind die Grenzen erreicht, wenn die öffentliche Ordnung bedroht ist.
Was könnte denn der Staat, Sie haben sich jetzt von mir anstecken lassen mit dieser Metaphorik des Ausleuchtens und haben das zur Taschenlampe fortentwickelt. Wie sähe denn so eine Taschenlampe aus? Wie kommt denn der Staat da überhaupt rein? Kann der einem Friedensrichter eigentlich Auflagen machen für seine Tätigkeit oder kann der ihn begrenzen? Kann er ihn absetzen? Ist sowas, ist ja alles informell. Wenn alles informell ist, wie kommt denn der Staat als formeller Rechtsstaat da überhaupt rein?
Ja, das ist die Frage. Also man könnte sich natürlich überlegen, ob man vielleicht durch eine Zusammenarbeit reinkommt. Also sei es vielleicht die Richter mit einbeziehen durch das Mediationsgesetz oder aber eine formalisierte Form zu bilden, also islamische Schiedsgerichtsbarkeit, wobei ich da halt auch wieder ein bisschen vorsichtig sein würde, weil es in England die bereits schon gibt und man dort aber gesehen hat, dass es trotzdem informelle Tätigkeiten gibt, weil man natürlich gerade ja versucht, in die Informalität zu kommen. Man könnte natürlich über den Täter-Opfer-Ausgleich nachdenken. Also es gibt schon Gerichtsentscheidungen, in denen man sozusagen informelle Vereinbarungen als Grundlage für einen Täter-Opfer-Ausgleich im Strafrecht genutzt hat. Also indem man sozusagen ein bisschen diese Isoliertheit aufbricht und als Staat vielleicht die Hand ausstreckt, wäre das möglich, ohne dabei alles zu legitimieren.
Das ist das Konzept der wohlwollenden Neutralität. Der Staat streckt die Hand aus zur Kooperation. Das kennen wir im Religionsverfassungs-, im Staatskirchenrecht kennen wir das sehr gut. Die Rechtsordnung könnte positive Rechtsfolgen an einen informellen Schiedsspruch knüpfen, damit aber auch den Schiedsspruch ein Stück weit in die Formalität hinein nötigen. Er muss zum Beispiel aufgeschrieben werden und er müsste bekannt gemacht werden. Man würde fragen, wer war es, wie sah denn das Verfahren aus? Und damit formalisiert man ein Stück weit das Informelle und macht es sichtbar. Also das ist, aber der andere muss sich darauf einlassen, das ist klar. Und ich glaube, das Beispiel England, vielleicht nicht jeder, der zuhört, der weiß das auch. Wir haben in England eben auch Erfahrungen, dass so eine ausgestreckte Hand, wenn sie gemeinsam sich die Hände reichen und der eine führt sie dann zum Tanz, dann sind sie manchmal in einer Bewegung, die sie gar nicht machen wollten. Aber ich möchte noch auch etwas anderes fragen oder die Aufmerksamkeit woanders hinlenken, weil Sie haben anfänglich ja selbst gesagt, also das soll nicht nur auf islamische Paralleljustiz sich zentrieren. Es lohnt sich auch immer, den Blick frei zu halten, nicht nur für traditionelle Konfliktschlichtungssysteme, sondern auch für gerade entstehende, für emergente Konfliktschlichtungssysteme, vielleicht sogar zukünftige. Würden Sie eigentlich das vom Thema Ihrer Arbeit erfasst sehen, wenn die Digitalplattformen sowas wie Netiquette machen? In Unternehmen reden wir von Compliance, aber das sind ja auch informelle Konfliktschlichtungssysteme. Der Staat verlangt sie manchmal geradezu, wenn wir an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz denken. Aber vieles geht auch jenseits des Staates im informellen Bereich. Nun kann man sagen, ja, das ist ja privatautonom vielleicht und gar nicht so informell. Aber da geschieht ja auch etwas. Das sind ja auch Konfliktschlichtungen, die da stattfinden. Ist das auch ein Untersuchungsgegenstand bei Ihnen oder ist das außerhalb Ihres Interesses?
In der Tat. Also ich schaue mir das auch ein bisschen an. Ich werde es natürlich nicht so tief beleuchten können wie meine Hauptthematik, aber zum Beispiel das Facebook-Gericht. Also letztes Jahr haben wir ja mitbekommen, okay, Facebook möchte jetzt ein Facebook-Gericht etablieren bei sich und das kann auch die Unternehmensentscheidungen umkippen und es soll sozusagen staatliche Gerichtsbarkeit imitieren. Und das fand ich interessant. Also diese Imitation staatlicher Gerichtsbarkeit ist ja eigentlich genau das, was in der informellen Konfliktregulierung in meinem Fall genauso passiert. Und das sind natürlich auch nicht, also keine Rechtsnormen, das sind keine staatlichen gesetzten Normen, die dort durchgesetzt werden. Und da ist natürlich interessant, unter dem Blickwinkel des Rechtspluralismus auch einen Blick drauf zu werfen und dann wieder bei der, ja, eigentlich Fragen der Fragen anzukommen, was ist Recht?
Ja, Sie drängen auch zu dieser normtheoretischen Frage hin. Sie hatten das gerade schon angekündigt. Also dann will ich Ihnen da auch nachgeben. In der Tat, unsere Vorstellung von Rechtsnorm ist ja sehr eng mit dem Staat beziehungsweise mit einem Gewaltmonopol verbunden, das in legitimer Weise ausgeübt wird. Und das rubrizieren wir normalerweise unter dem Staat. Es können natürlich auch Staatenverbindungen oder so etwas sein oder internationale Organisationen. Aber letztlich sind das Komplementärfunktion zum Staat oder funktionale Äquivalente zum Staat. Aber immer die Vorstellung einer Rechtsnorm, die braucht die Durchsetzbarkeit. Wir kennen das von Max Weber und der staatliche Erzwingungsstab, der dahinter stehen muss. Sonst kann das ja eine Norm sein, aber keine Rechtsnorm eben. Und die Konfliktschlichtung zeichnet sich normalerweise dadurch aus, dass sie jedenfalls kein legitimes Gewaltmonopol hinter sich hat, vielleicht ein illegitimes im Clan, aber man hat so den Eindruck, dass die Unterscheidung zwischen Rechtsnormen und anderen Normen ethischer, religiöser, traditioneller Provenienz, dass diese Unterscheidung nicht mehr so scharf ist wie früher, weil auch der Staat ist ja nicht mehr so abgegrenzt. Wir reden vom offenen Staat, vom international verbundenen Staat, aber auch von einem Staat, dessen Grenzen in die Gesellschaft stärker diffundieren. Da gibt es dann moralische Regeln, die auf der internationalen Bühne sich bilden, die im UN-Menschenrechtsrat formuliert werden und die als Soft Law dann rezipiert werden von der staatlichen Rechtsordnung. Ist das nicht auch eine Art informelle Normproduktion, die man noch nicht als Rechtsnorm bezeichnet, die dann aber plötzlich wie so in so einem Diffundierungsprozess in den rechtsnormativen Bereich einsickern? Und wenn diese Grenzen etwas anfangen, durchlässiger zu werden, müsste man dann bei Paralleljustiz nicht tatsächlich darüber nachdenken, ob hier nicht eine konkurrierende Normativität in der Gesellschaft entsteht. Und zwar sowohl bei den Traditionsverbänden, über die Sie eingangs gesprochen haben, als auch bei Facebook. Also eine Konkurrenz, so ähnlich wie wir das eigentlich bei Kryptowährungen kennen, dass plötzlich auch das staatliche Währungsmonopol eine Herausforderung durch die Faktizität einer neuen Äquivalenzwährung erfährt. Kann man das so theoretisieren, dass da was Interessantes auch für unsere normtheoretische Reflexion entsteht? Ist das auch ein Thema bei Ihnen?
Ja, also in der Tat sehe ich das so, wie Sie das beschrieben haben. Im weiten Sinne kann man natürlich auch da von Paralleljustiz sprechen. Sie haben gerade Konkurrenz gesagt und ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Konkurrenz ist auch manchmal was Gutes, weil man dann sich klar machen muss und vielleicht auch mal nochmal selbst reflektieren muss, naja, warum werden dann vielleicht staatliche Gerichte nicht in Anspruch genommen? Also wir kennen die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit etc., die langen Verfahrensdauer, die Kosten, die Nicht-Spezialität von verschiedenen Gerichten führt vielleicht dazu, dass es weniger Kläger gibt in dem Sinne. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Entlastung des Systems. Während der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass die Gerichte über 10.000 mehr Fälle haben als sonst. Und da muss man sich vielleicht auch im globalen Bereich, aber auch im innerstaatlichen Bereich überlegen, wie kann man sozusagen mit dieser Konkurrenz umgehen? Ganz ausschalten kann man sie nicht. Also privatrechtlich ist sie geschützt. Aber auf der anderen Seite, ja, wie kann man sie vielleicht integrieren und wie kann man die staatliche Gerichtsbarkeit stärken und dafür Sorge tragen, dass sozusagen alle ihr Recht bekommen?
Frau Becciri, wir haben einen kleinen Eindruck in Ihr Dissertationsvorhaben gewonnen und ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, schon etwas mitgenommen haben oder schon angeregt worden sind. Ich freue mich jedenfalls darauf, Ihre Dissertation lesen zu dürfen. Und vielleicht stellen wir, wenn sie fertig ist, noch einmal die Ergebnisse vor. Vielleicht auch in diesem Format. Für heute bedanke ich mich für diesen ersten Einblick in unserer Reihe Auf den Grund in eine laufende Qualifikationsarbeit in ein Dissertationsvorhaben. Und ich glaube, da ist etwas sehr Spannendes auf dem Weg. Ja. Vielen Dank, Frau Bettina.
Vielen Dank, Professor Di Fabio.
Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.